Listen.
Irgendwann so viel Kohlenhydrate reinzuschrauben, dass man halt keine Vorteile mehr davon hat, sondern vielleicht von der Verdauung nur noch Nachteile und logistisch und zeitlich einfach ja, viel Zeit im Essen verbrauchen muss, statt einfach die Fette hochzuschrauben. Ich muss dazu halt immer sagen, man muss ganz klar differenzieren, warum ist so ein hoher Bedarf da? Also wie wird der Bedarf geweckt? Ja? Ist es zum Beispiel ein Mensch, der ja, viele Schritte macht, beruflich viele Schritte macht oder es, ne, es lässt sich nicht verhindern, dann bin ich trotzdem eher jemand, der sagt, okay, der Bedarf kommt halt auch eher von mehr Aktivität. Da würde ich dann auch eher sagen, okay, wir gehen trotzdem eher so ein bisschen Richtung Kohlenhydrate hochschrauben, ja, anstatt einfach nur die Fette hochzuschrauben, weil der Bedarf halt aus einem mehr Bewegungsbedarf entstanden ist. Ne? Also dem Bedarf so gerecht werden, wie er halt entstanden ist. Moin Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Die Netto-Übertrophie-Serie geht in eine weitere Runde fürs Protokoll. Es ist jetzt 17 Uhr an einem Mittwochabend und Nils und ich haben uns hier zusammengefunden, um eure Fragen zu beantworten und zu überlegen, was wir die letzten zwei Wochen so getrieben haben. Nils, wie geht's dir?
Mir geht's wieder gut. Ich kann mich wieder bewegen.
Was hast du gemacht?
Wir gehen direkt in meine letzten zwei Wochen, nicht in meine nächsten zwei Wochen. Erst hatte ich eine Erkältung, wo ich dann 5 Tage pausiert habe. Und als es mir wieder gut ging, letzte Woche Freitag, habe ich mittags einfach nur eine Mail geschrieben am PC. Und auf einmal habe ich einen stechenden Schmerz im Rücken gekriegt. Ich glaube, das war sowas wie ein Hexenschuss. Und ich konnte mich 3-4 Tage nicht bewegen. Die ersten Tage ging gar nichts. Ich habe mich gefühlt wie du, als alter Mann.
Ich fühle mich jeden Tag so, was ist los?
Ja, ja, aufgrund der letzten Podcast-Episoden, wo du immer gegen mich geshootet hast, musste das jetzt auch mal raus.
Ist okay.
Nee, aber ey, mir ging's richtig schlecht. Oberkörper ging gar nicht. Aber heute ist der erste Tag, wo ich wieder schmerzfrei bin. Mal sehen, wann ich wieder ins Training gehe. Deswegen meine letzten zwei Wochen, da ist gar nichts passiert. Erst hatte ich eine Erkältung, dann hat mich das Alter eingeholt und jetzt bin ich wieder so fit. Das waren meine letzten zwei Wochen. Wie war es bei dir?
Oh, das hört sich ja nicht gut an. Hast du einen Corona-Test gemacht aufgrund der Erkältung oder bist du einfach zu Hause geblieben?
Ja, ich bin einfach zu Hause geblieben. Also okay. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich einen Corona-Test hätte machen müssen.
Ja, höre ich halt immer so von Leuten. Das ist ja jetzt Erkältungswetter, so, ne? Also Herbst. Und dann, ich war erkältet und ich habe natürlich sicherheitshalber erstmal einen Test gemacht.
Ach so, nee, ich werde eigentlich immer um diese Jahreszeit krank. Also das ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches, denke ich, dass man um diese Jahreszeit Erkältungssymptome hat. Nee,
eben. Also deswegen frage ich ja. Zum Glück, ich bin dieses Jahr noch gar nicht krank gewesen. Normalerweise bin ich auch einmal im Jahr, habe ich so eine leichte Erkältung. Oder auch mal ein bisschen mehr. Toi, toi, toi. Von daher, nee, ich habe einfach gefragt, weil wenn ich erkältet gewesen wäre, naja, anderes Thema. Jetzt haben wir das C-Wort schon erwähnt, jetzt wird der Podcast leicht runtergerankt. Das muss ich rausschneiden. Es wird überall runtergerankt. In den sozialen Netzwerken darf man das Wort nicht benutzen. Also, ja, bei mir, danke der Nachfrage, was war die letzten zwei Wochen los? Es ist ein Auf und Ab der Gefühle, sagen wir es mal so halt, ne? Also die Situation macht natürlich allen zu schaffen, den einen mehr, den anderen weniger. Und bei mir ist es natürlich so auf wirtschaftlicher Basis, dadurch, dass ich halt Personal Training doch noch zu so Hälfte mein Einkommen ausmachen, ist es natürlich irgendwie nicht so eine geile Zeit, ne? Weil das kann ich halt jetzt in dem Sinne nicht machen. Aber ich werde die Zeit jetzt halt nutzen, um jetzt ziemlich wahrscheinlich final den Absprung zu schaffen davon oder deutlich noch mal weniger zu machen mit 1:1 Personal Training. Weil so, wenn man mal so ein bisschen in die Zukunft schaut, sieht es leider auch nicht so aus, als wenn sich dieser Beruf im nächsten Jahr noch gut ausüben ließe. Ich will jetzt keine düsteren Szenarien schaffen, aber man muss halt irgendwann einfach sehen als Unternehmer, was Sinn macht und wann irgendwas keinen Sinn mehr macht, aufgrund der Umstände. Und ich will jetzt keinem Personal Trainer sagen, er soll aufhören mit seinem Job, aber ich habe halt zum Glück die Möglichkeit, das alles so ein bisschen ins Digitale komplett zu verlagern und ja, das so auf der Ebene. Sonst vom Training.
Da habe ich kurz.
Ja.
Du hattest das, glaube ich, schon nach dem letzten Mal gesagt. Hast du das damals, hast du das damals nicht so konsequent umgesetzt, wie du das vorhattest? Das würde mich mal interessieren, was du damals so gemacht hast.
Ich habe es umgesetzt, definitiv, also zu einem gewissen Grad. Habe aber natürlich so meine Klienten, die ich halt schon ewig lange habe, trotzdem weiter betreut. Also im 1:1 Personal Training. Ja, einfach aus dem Grunde heraus, dass mir das immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich das eigentlich auch, ich hatte mir mal zum Ziel gesetzt, es komplett zu lassen oder es wirklich nur noch online zu machen. Habe dann aber gemerkt, dass mir dann doch was fehlen würde halt. Ne? Das habe ich auch in der Zeit so gemerkt. Ich merke jetzt einfach, dass das einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist für mich, wenn ich so weitermache. Ne? Also, weil, wenn man jetzt zum Beispiel in Österreich schon hört, dass dort ein dritter Lockdown irgendwann mal möglich sein wird, also wenn das schon ausgesprochen wird, weißt du, was ich meine? Dann sind das so Sachen, die auch eintreten in ganz vielen Fällen so, wenn wir mal so in die Vergangenheit gucken. Und dann weiß ich halt, ich habe halt keine Lust, irgendwann dazustehen und wirtschaftlich zu sagen, okay, ich habe das alles durchgestanden, aber habe halt meine Ersparnisse verbrannt oder habe halt meine Existenz irgendwie damit verschlechtert. Da habe ich einfach keine Lust drauf und da muss man einfach die Begebenheiten sehen, wie sie sind. Und da geht es halt nicht darum, was man gerne hätte oder was man gerne machen würde, sondern was man machen muss. Ne? Und das sind halt aktuell Zeiten, in denen man Sachen machen, es geht halt eher nicht ums Wollen, sondern ums Müssen. Ist leider so.
Ja, ich sehe das genauso. Ich denke, unabhängig davon, was ist, sollte man wenig Angriffsfläche bieten für externe Szenarien und auf sowas vorbereitet sein. Also, mir war von Anfang an klar, als ich gesagt habe, dass ich eine Selbstständigkeit anstrebe, dass es auch mal Zeiten gibt, wo ich finanziell angegriffen werde und das ist jetzt so. Aber ich bin ja darauf vorbereitet. Ja, deswegen, da bin ich vielleicht nicht so angreifbar wie andere, weil ich mich darauf vorbereitet habe. Das Gleiche wie jetzt bei dir. Oder ich habe jetzt auch mehr Geld in Home-Equipment ausgegeben, weil ich in Zukunft nicht angreifbar sein will. Und das ist sehr gut, was du gesagt hast mit dem, dass es hängt nicht davon ab, was man will oder was einem Spaß macht. Da muss man eben Entscheidungen für die Zukunft treffen, dass man eben nicht angreifbar ist.
Das ist es leider. Es sind halt Zeiten, die Zeiten sind vorbei, in denen man sich das noch aussuchen konnte halt. Ne? Also wie du schon, sei vorbereitet. Ich war vorbereitet bei der ersten Runde. Jetzt kommt die zweite Runde. Wer weiß, wie lange sie dauert. Die Welt verändert sich und man muss sich halt anpassen. Also so blöd es sich anhört, ob man es nun will oder nicht. Je länger man sich dagegen sträubt, ja, desto eher wird man halt den Anschluss verpassen. Da werden jetzt viele sagen, ja, das will ich nicht hören und so. Ich wollte es auch nicht hören. Man muss es halt irgendwann akzeptieren. Es ist jetzt eine neue Zeitrechnung irgendwie gekommen und von daher bin ich jetzt dabei. Ne? Ich habe es ja auch schon ein bisschen bei Instagram kundgetan. Von daher wird sich da zeitnah wieder ein bisschen was mit dem Coaching tun, wenn die Kapazitäten dann frei werden. Und ansonsten vom Training, Training zu Hause ist jetzt, glaube ich, der erste Mesozyklus durch, beziehungsweise haben wir ja so einen Transfer gemacht. Wir haben ja jetzt nicht noch komplett neu den Meso gestartet, sondern, glaube ich, in Woche 2 oder Woche 3, ich weiß es gar nicht, einfach weitergemacht. Und ich kann halt eins sagen, ich bin halt sehr, sehr froh oder heilfroh, dass ich aktuell wieder im Überschuss bin, rein mental, denn wenn ich jetzt wüsste, ich bin jetzt in der Diät oder ich würde eine Maintenance-Phase fahren, rein für mich psychologisch, würde mir das noch mehr abverlangen, ein produktives Training auszuführen. Ja, dadurch, dass ich mir jetzt sagen kann, okay, wenn ich mir jetzt den Arsch aufreiße, meine Kalorien reinbekomme und versuche so viel zu schlafen, wie es halt die Kleine halt hergibt, dann kann ich in der Zeit jetzt halt echt noch gute Fortschritte machen. Das macht es mir mental um vieles, vieles leichter, als wenn ich jetzt noch in der Diät wäre oder sagen würde, okay, wir machen jetzt Maintenance, weil ich das Equipment nicht habe oder es die Umstände nicht hergeben würden. Da bin ich sehr, sehr froh drum, dass das Szenario auch gerade so passt von der Planung. Nichtsdestotrotz macht das Training sehr, sehr wenig Spaß, ne? Also bin ich ganz ehrlich. Ich bin da auch jemand, der aktuell wirklich auf so Sachen, auf externe Quellen zurückgreift halt, ne, so diese typischen Motivationsvideos, wo ich halt im letzten Lockdown noch gesagt habe, ey Leute, lasst das sein, ne, also ballert euch jetzt nicht mit Koffein-Motivationsvideos und irgendwie emotionaler Musik zu, um das zu kompensieren. Jetzt ist halt für mich so ein Punkt gekommen, wo ich das halt aktiv mache. Also mir diesen Kredit, nenne ich das halt immer, ich nutze das einfach jetzt, um mir da Vorteile damit zu verschaffen. Dafür werde ich danach aus dieser Phase natürlich noch mal umso ermüdeter herauskommen, weil dann wird das alles nicht mehr wirken halt, ne? Das adaptiert man dann natürlich auch. Aber ich nutze das jetzt einfach, um hier noch guten Fortschritt zu machen. Also ich baller mir halt immer Motivationsvideos auf dem Computer an und dann hole ich das Beste aus den Einheiten raus. Ich kann, also falls du mich jetzt fragen möchtest, welche Philosophien Tom Platz, Dorian Yates, alle, kannst du mich alle fragen, ich kenne alle Philosophien mittlerweile schon auswendig. Diese ganzen.
Ich finde die von Tom Platz am besten. Er hat, glaube ich, irgendwas gesagt, was hat er gesagt? Luck is when opportunity meets preparation. Mhm.
Den kann ich noch gar nicht, das war noch in keinem Video. Aber
dann hast du die besten noch nicht geguckt von Tom Platz. Also,
ich enttäuscht. Musst du mir später mal die besten Links schicken. Ja, also so ist das Training aktuell, dadurch, dass mein Latzug auch immer noch nicht da ist. Schöne Grüße an Sport Tietje. Ja, muss ja mal gesagt sein, ne? Also echt schöne Grüße nochmal an den Laden. Heute ist er angeblich in den im Großlager angekommen. Muss man ja auch zugute halten. Also nächste Woche könnte er ankommen. Die sind natürlich völlig überfordert angeblich mit der Auftragslage. Aber ich habe mit einer Dame telefoniert und die war ganz zuversichtlich, dass in spätestens 7 Werktagen dass der Gerät auch bei mir ankommt. Und dann feiere ich hier natürlich, aber richtig, dann, das ist so ein bisschen, daran klammere ich mich so ein bisschen, ne, an den Latzug. So als wenn damit das Training jetzt komplett neu wäre, aber du hast halt endlich mal wieder ein anderes Widerstandsprofil, einfach andere Trainingsmöglichkeiten. Ich habe halt keinen vertikalen Zug seit Lockdown schon wieder, was mir halt auf den Keks geht, weil alles, was du da so, ja, was du dir da so ausdenkst halt, ne, so mit Widerstandsbändern und Motor Rows und das ist halt alles das macht einfach keinen Spaß. Das ist einfach nicht das Gleiche. Deswegen glaube ich, ich habe jetzt den Mesozyklus ganz gut ausgefüllt, ja, mit Arbeit. Geht jetzt noch 2 Einheiten sind noch übrig, dann geht's in Deload und dann kommt der Latzug-Mesozyklus. Der wird alles verändern. Es wird ein Gamechanger.
Erst recht, wenn du dir die Mac-Griffe noch kaufst.
Ohne Spaß, ne? Bevor wir eben in den Call gegangen sind, habe ich noch überall nach diesen Mac-Grips gesucht. Die günstige Version davon gibt's halt nirgendwo mehr.
Ich habe letztens eine neue Firma gesehen, die gleichen macht, in einer Facebook-Gruppe, so eine Home-Gym-Gruppe. Okay. Da könnte ich nochmal reingucken.
Vielleicht ja, das wäre super. Also, die gab es bei Gorilla Sports. Pascal hatte die da. Besorgt mal vor einem halben Jahr oder so. Und da wollte ich die auch gleich bestellen. Da waren die gleich ausverkauft für 3 Monate. Ich habe den Link aber auch nicht wieder gefunden.
Ja. Ich benutze den, als die Gyms noch offen hatten, habe ich einen tatsächlich benutzt für Rear Delt Rows. Aber sonst benutze ich den nicht mehr.
Also wenn ich noch mal so ein Bundle, nennt man das ja, so finden würde, so für, ich glaube, die gab es da bei Gorilla Sports für 200 Euro, die 3 Griffe, alle 3 oder noch weniger, dann würde ich mir das auf
mehr,
jeden
oder?
Fall, ja, ich weiß nicht, war nicht so teuer.
Ich meine noch mehr Griffe.
Oder 4 Griffe, ja, ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall eben schon mal geguckt, auf der offiziellen Seite vom Originalhersteller, da würde ich mir dann 3 oder 2 Varianten bestellen. Die sind auch gar nicht so teuer, die kosten so zwischen 60 und 70 Dollar pro Griff. Die kommen aber tatsächlich aus den Staaten und müssen halt durch den Zoll. Und wenn du Pech hast, musst du es halt verzollen. Ne? Also ein Klient von mir, der hat ein Homegym, der hat sie sich schon vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr bestellt. Der sagt dann, sag mal, welche ich bestellen soll. Dann habe ich die 3 rausgesucht. Und der hat halt Glück gehabt, dass der Zoll das so durchgewunken hat. Kannst aber auch Pech haben.
Ich kenne jemanden beim Zoll, vielleicht kann ich da meine Connections spielen lassen.
Also von daher, ja, mach mal gucken. Also das wird es jetzt nicht ausmachen. Also die Griffe werden es nicht ausmachen. Das ist so der Stand bei mir. Also es macht keinen Spaß. Ich mache es. Es ist halt Bodybuilding. Es ist jetzt halt Arbeit. Das ist dieser typische, es ist die Arbeit zu verrichten Modus.
Hast du dir nicht auch mal überlegt, ob du dir eine Garage mietest und dass du da trainierst, damit du ein anderes Umfeld hast? Oder ist das für dich von der Kosten-Nutzen-Rechnung einfach ja, nicht lohnenswert?
Ich weiß nicht, was so eine Garage im Monat kostet.
40 bis 60 Euro.
Okay.
Würde ich sagen.
Ja, das wär schon völlig in Ordnung halt, ne? Also.
Und du könntest das auch von der Steuer absetzen.
Ja, alles. Also ja, alles, was ich mir jetzt kaufe, ist natürlich alles abzugsfähig, ne? Griffe und so weiter und so fort. Das ist ja sowieso halt. Das geht mir nicht ums Geld sparen oder so. Aber so eine Garage ist doch relativ kalt, oder?
Ja, und geiles Feeling. Nasser Geruch so. Dann in einem verschwitzten, stinkenden Pullover trainieren. Finde ich geil.
Okay. Muss ich mir mal überlegen. Ich finde ich jetzt noch nicht so aussichtsreich. Ist also, ja geil. Geil. Nee.
Du lebst viel zu sehr in deiner Komfortzone, in deinem gut beheizten Haus. Ich muss immer in einer nassen, stinkenden Garage trainieren.
Ja, ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Das, was ich jetzt schon an Equipment habe, und ich habe jetzt, letzte Woche habe ich mir mal noch Karabiner gekauft, weil ich habe ja noch diese Schlaufen, also diese Beinschlaufen, die ich auch für Schultertraining benutzt habe. Da habe ich super Input von James, von den Muscle Mentoren gesehen. Der hat da echt gute Sachen mit Kurzhanteln und so weiter gebracht, die ich mal so ein bisschen adaptiert habe. Hat richtig Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren. Also ich kann mich aktuell nicht beschweren, was das Training angeht. Da kann ich hier schon einiges realisieren, ausprobieren. Ja, alles gut soweit. Essen wird einfach gemacht. Ne? Ich track jetzt seit Lockdown auch wieder nicht mehr, weil ich eh immer zu Hause bin, fast das gleiche esse. Ja, und guck halt so ein bisschen was. Wir gucken halt, was das Gewicht macht, was der Spiegel macht. Das ist recht entspannt. Ja, also ich glaube, ich kann mich nicht beschweren, bin jetzt wieder so bei 83 Kilo im Schnitt und ja, ist jetzt die letzte Phase, bevor die Prep halt losgeht. Ende Februar haben wir anvisiert, Anfang März. Ja, also jetzt ist nochmal Crunch-Time, jetzt kann man halt nochmal richtig was reißen. Das flügelt einen natürlich immer so ein bisschen, wenn man sich das nochmal vor Augen ruft, dass jetzt nochmal so die letzten Verbesserungen reinkommen. Und das versuche ich halt auch zu nutzen, halt so, ne? Also wie gesagt, Schultern, Hamstrings und die Lats sind immer noch Priorität. So gut das halt
geht. Du hast, wie sind jetzt deine Erfahrungswerte dahingehend, dass du so Laterals immer am Anfang machst?
Also ich habe mich halt dran gewöhnt. Ich habe vermeintlich keine Nachteile bei den anderen Übungen, die im Nachgang folgen, was ich aber nicht zu 100% validieren kann, weil ich sowieso erst 2 Wochen in diesem Setup hier trainiere halt, ne? Also das kannst du halt schwer sagen, ob das vielleicht irgendwelche Einflüsse hätte, aber selbst wenn, wären sie halt wahrscheinlich nicht signifikant, würde ich sagen, ne? Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es für mich einen großen Unterschied ausmacht, was die reine Arbeitsqualität angeht, der Schulterübung, ob ich sie nun am Anfang, in der Mitte, am Ende wird sie wahrscheinlich schlechter werden, schon habe. Ja, aber so ist es halt Prio 1, ne? Also so ist man da voll drauf fokussiert. Ja, und es passiert tatsächlich schon was, hätte ich nicht gedacht. Also so auch merklich, bildlich, Fortschrittsbilder, passiert schon was. Von daher
bin ich happy. Ja, optisch macht das einen Riesenunterschied. Also.
Ja, also in dem Sinne ist soweit, versuche ich mich von der Außenwelt wirklich zu abzuschotten, komplett. Ne? Also habe ich ja schon 10.000 Mal im Podcast gesagt, ich gucke halt kein Fernsehen, höre kein Radio, versuche halt meinen Internetkonsum, Nachrichtenkonsum auch über Social Media klein zu halten. Also tatsächlich auch so in dem Sinne, dass Leute, die da viel posten, von mir gemutet werden. Nicht, weil ich sie nicht mag oder irgendwas, sondern einfach, weil ich den Content nicht sehen will. Ne? Also ich versuche mich hier wirklich jetzt nur auf mein Leben zu konzentrieren, auf die Kleine zu konzentrieren, auf die Familie zu konzentrieren, aufs Training zu konzentrieren, auf die Klienten zu konzentrieren. Und alles, was draußen passiert, versuche ich halt wirklich auszublenden. Ja, das gelingt mir, glaube ich, ganz gut. An den Tagen, wo es mir nicht gelingt, sind halt schlechte Tage, muss ich halt sagen. Ne? Ich bin ein Mensch, der Informationen, wenn er sie aufnimmt, immer schlecht verarbeitet. Wenn sie halt mich negativ beeinflussen, zukünftig beeinflussen, bin ich ganz schlecht drin. Das, ja, von daher, ich bin ein Mensch, ich muss das ausblenden, sonst habe ich schlechte Tage. Und wenn, also ich will jetzt keine Live-Tipps geben, aber wenn du ein Mensch bist, der zurzeit auch viele schlechte Tage hat aufgrund der Situation, es ist auch niemandem damit geholfen, dass du die Infektionszahlen weißt oder also damit hilfst du halt auch niemandem weiter in der Situation, sondern wenn du merkst, das wird dich negativ beeinflussen, dann lass die Informationen halt weg. Ne? Du kannst trotzdem ein Leben führen, was auch fürs Kollektiv gut ist. Ja.
Das gehen wir mal rein in die Fragen.
Ja, Attacke.
Ich habe die jetzt sogar hier auf dem Desktop, damit es besser geht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich hier immer dafür ausgenutzt werde.
Ja, ich kann halt nicht lesen, das ist das Problem.
Das hättest du jetzt nicht öffentlich sagen müssen.
Ich dachte, ist es raus. Ich lasse mir, deswegen mache ich immer Video-Check-ins. Lass uns in die Frage starten.
Hallo zusammen. Ich spende regelmäßig Blutzirkel alle 6 Wochen. Im Internet finde ich bezüglich des Kalorienverbrauchs Angaben zwischen 600 und 3000 Kalorien, die benötigt werden, um den Verlust von 500 Milliliter Blut auszugleichen. Ziel ist Muskelaufbau, wiege zurzeit 100 Kilo. Gespendet wird immer am Rest Day. Wie würdet ihr den Ausgleich handhaben, um kein DEXA-Scan-Ergebnis à la Peter Altmaier zu bekommen? Entschuldigung, wenn ich am Ende nicht mehr ernst geblieben bin. Da muss ich sagen, dass das meinen Kompetenzbereich überschreitet. Ich kenne aber einen unfassbar guten Athleten und gleichzeitig unfassbar guten Coach, der regelmäßig Blut spendet, und zwar den Alexander Krump. Den könntest du da sicherlich mal kontaktieren. Der hat dazu auch mal was geschrieben und da kann er sicherlich seine Erfahrungen zu schildern, weil ich da absolut gar keine Erfahrung habe.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien das sind. Ich kann halt aus meiner aktuellen Erfahrung sagen kann, aus der jüngeren Vergangenheit von Julia, die hat halt auch ein bisschen Blut verloren bei der Geburt, was auch in gewisser Weise normal ist, dass du dann natürlich, dass das schon den Körper einiges an Kraft kostet und bestimmte, im Blut sind ja auch bestimmte Mineralien drin, die dir dann in großer Menge entfließen und ja, von daher gibt es da sicherlich das ein oder andere zu beachten oder was man dann optimieren kann. Ja, vielleicht fragst du den Alex mal, genau.
Dann haben wir die nächste Frage. Arne wurde diese Frage zwar schon im Podcast gestellt, aber er darf trotzdem nochmal mit antworten. Eure Top 3 Dinge, die ihr anders machen würdet, wenn ihr heute nochmal am Anfang eurer Bodybuilding-Karriere stündet. Außerdem hat Nils schon die empfohlene Putenzwiebel-Med-Light getestet. Nicht, dass deine Gefäße noch durch Med verfetten.
Daniel, auch ein treuer Podcast-Zuhörer. Ja.
Ja, ach so, er hat, glaube ich, auch noch geschrieben, dass er Daniel. Liebe Grüße, Daniel, dem Podcast weiterhin treu. Nur schreibe ich meinen Namen nicht immer unter die Fragen beim Google-Formular. Danke, Daniel, für die Frage. Ich habe die Light noch nicht probiert. Du hast mir schon privat geschrieben. Ich danke dir für diesen Tipp. Ich esse tatsächlich, wenn ich Mettbrötchen esse, immer die gleiche. Und ja, bei Essen bin ich echt so, dass wenn ich etwas gefunden habe, was mir sehr, sehr gut schmeckt, dann bleibe ich immer dabei, bis es mir aus den Ohren kommt. Und ich bin aktuell sehr glücklich darüber, anders gesagt, ich esse gerne mal Lebensmittel mit einer höheren Kaloriendichte, weswegen ich auf Leitprodukte eher verzichte, weil ich dann noch mehr essen müsste. Aber ich habe es mir gemerkt und ich danke dir für den Tipp. Nichtsdestotrotz finde ich es nicht nett, dass du sagst, dass meine Gefäße verfetten. Ich habe im Übrigen heute Mittag Käse-Makaroni gegessen.
Nils,
mit zwei verschiedenen Sorten geriebenen Käse.
Mach mal sicherheitshalber einen Termin beim Kardiologen. Einfach mal das System durchprüfen lassen. Ne? Wenn die Zuhörer sich schon Sorgen machen, dann das hat ja seinen Grund. Halt, ne? Also, falls ihr Nils noch nicht bei Instagram folgt, ne? Also tut das mal. Ab und zu sind da einige fette Sachen zu sehen. Also wirklich, wirklich.
Ich hätte nie gedacht, dass wir über meine Gefäße reden, als du vorgeschlagen hast, dass ich mit dir hier im Podcast rede.
Ja, aber so weit kommt es dann halt irgendwann, ne? Also das ist die Solidarität, die wir in diesem Land brauchen. Kümmer dich um deinen Nächsten, den, mit dem du direkt Kontakt hast, sprich mit den Menschen. Und ja, auch wenn es um deine Gefäße geht, ist das auch wichtig. Also von daher.
Aber Daniel hat ja eine super Frage gestellt.
Ja, ja. Okay. Ich habe auch versucht, jetzt ein bisschen drumherum zu reden und mir im Hintergrund versucht, Gedanken zu machen, um jetzt was richtig Glorreiches von mir zu geben, wo man so richtig sagt, ah, stimmt, da hat er richtig was draus gelernt. Ich bin zwischen den Zeilen, als ich drüber nachgedacht habe, aber eigentlich nur zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich, und das hört sich jetzt richtig bekloppt an, halt auch eigentlich richtig glorreich, ich würde nichts ändern, tatsächlich, weil ich habe, glaube ich, gerade erst vor ein paar Tagen ein Form-Update bei Instagram gepostet, allerdings nur in der Story. Und da war ich sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich bis dato erreicht habe mit meinem in meiner Bodybuilding-Karriere, die ich ja auch erst so seit 2-3 Jahren überhaupt als Bodybuilding-Karriere tituliere oder so betitel. Von daher, ich bin eigentlich zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Es war alles super suboptimal, ne? Also, aber das wird bei fast jedem so sein. Also ich kenne wenig Athleten, die früh das Glück hatten, auf Mentoren, auf Trainingspartner zu treffen, die sie stark in eine Richtung geleitet haben, die sie früh nah ans Optimum oder an effizient gebracht haben. Halt, ne? Das siehst du denen halt auch an. Ich würde nichts ändern wollen, einfach aus dem Grunde heraus, dass ich so ein Mensch bin. Also viele Lebensfaktoren hängen ja untrennbar miteinander zusammen. Und dass ich halt meine Zeit hatte, wo ich trainiert habe und viel feiern war, hat mich dazu gebracht, dass ich nach Malle geflogen bin zu der Zeit. Da habe ich Julia kennengelernt. Ich habe Julia kennengelernt. Hätte ich sie nicht kennengelernt, hätte ich jetzt vielleicht kein Kind. Das sind halt so Sachen, wo du dann so komplex denkst und denkst, ja, okay, Bodybuilding. Es ging ja jetzt nur um Bodybuilding. Ich würde nichts anders machen wahrscheinlich. Das Einzige, was mir sofort in den Kopf gekommen ist, ist halt ganz klar, dass man konsequent frühzeitig sich seiner Motive bewusst wird. Warum mache ich den Sport? Dazu vielleicht auch mal die letzte Podcast-Episode mit Daniel und Luis abchecken. Weil je früher du dir wirklich deiner Motive bewusst wirst, ob die vielleicht intern sind, ob sie extern sind, desto eher wirst du motivgerecht handeln, auch Trainingsentscheidungen treffen oder Planungsentscheidungen treffen oder vielleicht auch Menschen fragen, nach Rat fragen. Und dann wird es sich automatisch positiv entwickeln. Also das hätte ich vielleicht viel früher machen sollen. Und mein Motiv war halt immer das andere, das Motiv nämlich Sixpack zu haben, shredded zu sein. Ich komme halt aus dieser Generation, weiß ich nicht, dieser Shredded-Generation halt, ne, Gymshark und so weiter, als das damals alles losging mit Arlong dabei und hast du nicht gesehen, so das war halt so etwas, wo ich dachte, da muss ich halt hin, um als Personal Trainer irgendwie Fuß zu fassen. Und da habe ich mich halt extrem, extrem in meinem Fortschritt gebremst. Mindestens 5-6 Jahre habe ich da auf der Stelle getreten. Ja, aber da, wo ich jetzt bin, bin ich super glücklich von meiner Physik, von meinem Lebenspunkt, von dem, was ich erreicht habe. Ja. Nils, was würdest du anders machen?
Ja, ich glaube, wenn du in einer Sache überdurchschnittlich gut sein willst, musst du überdurchschnittlich viele Fehler machen, beziehungsweise daraus lernen. Deswegen würde ich auch alles gleich machen. Also ich bin dankbar für Fehler, aber auch, weil ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, aus Fehlern zu lernen. Wenn du jemand bist, der nicht aus Fehlern lernt, ist es wahrscheinlich nicht klug, Fehler zu machen. Ich habe auch schon einige Fehler gemacht. Ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, ja, wie wäre es gewesen, wenn du mit 15 mit dem Sport angefangen hättest, weil ich jetzt auch nicht untalentiert darin bin, Bewegungen zu lernen. Ich schon auch als kleines Kind schon Sport gemacht habe und dann kommt sehr viel zusammen. Aber ich glaube, dann wäre ich heute nicht so gut in Anführungszeichen, weil ich habe auch mit dem Sport angefangen, da war ich, glaube ich, 19 oder so. Da habe ich schon so eine gewisse Reife gehabt und dann triffst du auch andere Entscheidungen und die hätte ich nicht getroffen, wenn ich 15 gewesen wäre. Ich habe den Sport ja nie gemacht, um irgendwie ein Sixpack zu haben oder ich hatte auch nie im Sinn, irgendwie eine ultra gute Muskelgruppe zu haben oder um Frauen zu beeindrucken. Das war nie mein Ziel. Und das wäre vielleicht mit 15 anders gewesen und ich hätte vielleicht andere Fehlentscheidungen getroffen, die mich sehr viel gekostet hätten. Und so habe ich vielleicht Fehler gemacht, wo ich auch einen Preis für gezahlt habe, aber der sehr gering war. Und ich war mir damals auch schon bewusst, dass es sowas gibt wie das Internet und konnte damals auch schon ja Informationen richtig einordnen. Deswegen waren die Fehler eigentlich immer ganz gut. Vielleicht hätte ich aggressivere Gaining Rates gefahren. So, das ist aber nur auf mich bezogen. Das ist jetzt keine allgemeine Aussage. Ich glaube, ich profitiere davon, wenn ich etwas höhere Gaining Rates fahre. Das ist so meine Erfahrung der letzten 18 Monate. Und da war ich früher, glaube ich, etwas zu konservativ oder ja, habe die Gaining Rates ein bisschen kleiner gehalten. Ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen. Das dazu. Vielleicht hätte ich, ja, dann habe ich auch gedacht, ich habe ja 2018 meine erste Diät gemacht. Da hätte ich vielleicht auch bei einem Wettkampf teilnehmen können. Ich wäre sehr schlecht platziert gewesen, extrem schlecht. Aber ich hätte die Erfahrung des Wettkampfs gehabt. Aber dafür hätte ich halt besser diäten müssen. Aber das konnte ich ja damals gar nicht, weil ich nicht die Erfahrungswerte habe. Und jetzt rückblickend war es keine gute Diät, aber da habe ich wieder die Erfahrung. Also man muss das immer von verschiedenen Perspektiven betrachten. Wenn es unbedingt eine Sache sein soll, aggressivere Gaining Rates, sonst alles so machen, wie ich es auch vorher gemacht habe. Weil ich jetzt auch in Zukunft wahrscheinlich weniger schwerwiegendere Fehler mache als in der Vergangenheit, weil ich das halt schon gemacht habe.
Ja, und vor allen Dingen, du predigst nicht nur, ja, sondern du setzt das auch um, ne, in Käse und Mett. Also von daher, mit den Gaining Rates, ich finde das auch authentisch.
Das war das unverschämteste Ende, das ich je von dir gehört habe. Das hatte auch so einen Unterton, den ich selten bei dir höre. Du hast es richtig genossen zu sagen.
Ja, da, weißt du, also ich gebe es ja zu. Ich hätte es auch gesagt. Da spricht natürlich auch der Neid so ein bisschen aus mir halt. Ne? Also ich mit meinen mittlerweile 3000 Kalorien, mit denen ich halt gut zunehme, dadurch, dass ich mich halt auch gar nicht mehr bewege, oder sehr, sehr wenig bewege. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe. Habe ich gerade im Check-in zu Steve gesagt. Ich kriege halt auch kein Tageslicht mehr. Also das ist das Einzige, was bei mir sehr, sehr kontraproduktiv ist. Weil sobald die Kleine schläft oder Julia mal mit ihr draußen ist, sitze ich halt am Schreibtisch und versuche zu arbeiten wie so ein Verrückter. Halt sehr, sehr produktiv. Oder ich trainiere. Ja. Oder ich esse halt so. Es gibt halt nur Essen, Training und meine Arbeit. Und da bleibt halt keine Zeit für Spaziergänge. So, das, sonst kriege ich das halt aber alles nicht hin.
Aber findest du wirklich, also normalerweise, wenn jetzt nicht sowas ist wie jetzt, dass ich mal ein kleines Problem habe und nicht trainieren kann, sicher so 3800 bis 4000 Kalorien. 800 Kalorien, das ist jetzt nicht so ein Unterschied, oder? Würde das dein Leben so bereichern?
Nein, zum Glück nicht, weil ich auch nicht mehr diesen Food-Focus halt auch überhaupt nicht aufgebaut wieder habe in der Diät oder ähnliches. Gar nicht, zum Glück. Also das ist, bin ich sehr, sehr froh drum. Es gab halt Zeiten in meinem Leben, wo sich alles um Ben und Jerry's Pins gedreht hat. Ne? Also das war eine ganz schlimme Zeit. Von daher, nein, ich bin nicht neidisch in gewisser Weise. Vielleicht, ich weiß es nicht. Lassen wir das
aber
Thema
du
mal.
Du und andere Menschen sehen ja auch nicht die Routinen, die ich mir die letzten Jahre aufgebaut habe. Jeden Tag trinke ich 250 Gramm Beeren, 250 Gramm Magerquark und noch eine Frucht, um meine Mikros reinzukriegen. Ich habe jeden Tag Gemüse. Ich habe jeden Morgen eine Banane. Es ist ja ein bisschen provokant, sowas zu zeigen und dann zeige ich es auch gerne. Aber die Leute sehen halt nicht das, was ich jeden Tag mache, die richtig langweilige Scheiße. Das sieht niemand so. Und das sind 80% oder sagen wir, es sind 70% geworden, es sind 70% meiner Ernährung. Also zum Beispiel, ich habe immer Thunfisch zu Hause, ich habe immer Magerquark, ich habe immer Skyr zu Hause, ich habe immer Beeren zu Hause. All das sind Routinen, die ich die letzten 5 Jahre halt integriert habe. Und jetzt, wo ich halt merke, ich gehe in den Körper Gewichtsbereich, den ich noch nie hatte und wo ich mich auch oder mein Körper sich gegen wehrt, dann esse ich halt Dinge, die eine extrem hohe Kaloriendichte haben, weil ich mir das Leben damit so einfach machen kann und ich immer noch trotz meines Körpergewichts sehr, sehr entspannt esse. ich zeige da nur das, klar, weil es mehr Aufmerksamkeit generiert. Das muss man auch mal sagen. Also es wäre doch total langweilig, wenn ich jeden Morgen meine scheiß Haferflocken zeigen würde. Also das muss ich an der Stelle auch ja, klar sagen.
Jetzt alles gut, du musst das nicht legitimieren. Es ist, wie es ist. Es ist okay, du hast dir das Mett verdient über die Jahre. So, nächste Frage.
Macht es einen Unterschied, eine Einheit aufgrund nicht vorhandener Workout-Zeit in eine AM- und PM-Session aufzuspielen? Ich glaube, das war Autokorrektur aufzuteilen. Insbesondere auch die Übung für eine Muskelgruppe zu splitten auf AM und PM. Die Auslastung, Stressreiz der lokalen Muskulatur ist dann doch nicht so hoch, oder?
Okay, also einmal für die Zuhörer, die nicht im Englischen so mächtig sind. Also AM, PM steht für vormittags und nachmittags. Ne? Also zwei Einheiten, einmal eher im Vormittagsbereich trainieren und einmal abends nochmal trainieren. Und so wie der Fragensteller oder die Fragenstellerin, wer weiß, das gestellt hat, würde ich es genau andersrum sehen. Also dadurch, dass du das Trainingsvolumen aufteilst auf zwei verschiedene Einheiten, wird aus meiner Sicht die Qualität der Arbeit hochgesetzt, ne? Und damit natürlich auch die Qualität des Reizes, ne? Es geht halt nicht darum, oder man sollte vielleicht nicht aus der Betrachtungsweise kommen, wie kann ich meinen Körper möglichst viel Stress aussetzen und möglichst viel Ermüdung erzeugen. Also so kommt das für mich so ein bisschen rüber, ne? Ich muss ja viel Auslastung, viel Stress haben und auch Reiz. Reiz kommt erst an dritter Stelle sozusagen in der Auflistung, sondern stell Reiz immer an die erste Stelle. Ja, und wenn du einen qualitativen Reiz setzt und dabei dann nicht zu viel Ermüdung angehäuft wird, systemisch, weil du vielleicht nur zwei Übungen oder drei Übungen hast und dann später am Tag nochmal drei andere Übungen kommen, du dazwischen noch was essen kannst, dich erholen kannst, dann wirst du aus meiner Sicht, und das ist auch die einzige Rationale, die es für mich gibt, wirklich so einen extremen Split zu fahren oder vormittags und nachmittags so aufzuteilen, wenn es kein logistischer ist oder ein Zeitgrund, ne, die Qualität der Arbeit, die einfach noch mal ein bisschen höher wird. Da hast du natürlich einen hohen Invest. Da steht ja jetzt aus nicht vorhandener Zeit. Ja, also wenn es sich da nicht anders aufteilen lässt. Also ich habe auch Klienten, mit denen ich das so mache. Nicht, weil die schon einen Sechser-Split haben oder ne, dass der Split hochgefahren wird und dann die Qualität steigt, sondern weil es einfach vom Familienleben besser passt, dass man vormittags je nachdem, wie man gerne arbeitet, eher die schweren Lifts hat und nachmittags dann nochmal die leichteren in die Isolationsarbeit, dann wird die Güte nur steigen, der Arbeit aus meiner Sicht.
Ja, kann ich nichts hinzufügen. Ja. Dann direkt mal zwei Fragen, weil die sich beide um das gleiche Thema handeln und ich glaube, dafür bin ich der richtige Mann. Fetche höher gehen im Peak-Aufbau, Vor- und Nachteile. Espresso Ghetto fragt, was ist die Obergrenze für Fett im Aufbau? Yes.
D'Amato, sagt der Hamburger.
Es gibt keine Obergrenze fürs Fett. Also ich sag's mal so, wenn du wie normal 089 im Peak-Aufbau bist, erleichtert dir das eben den Kalorien-Intake und das macht das Essen stressfreier. Also ich würde mir da gar keine Obergrenze setzen. Natürlich reden wir jetzt nicht von 200 Gramm Fett am Tag. Aber ich denke, wenn man sich auf 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht limitiert, dann hat das ein gewisses Konfliktpotenzial, gerade wenn man sich im Peakaufbau befindet und man dann eine Kohlenhydratmast vollzieht. Man sollte sich ja nicht nur die Frage stellen, wie viel Fett ist möglich, sondern ab was für einer Menge an Kohlenhydraten habe ich keinen Profit mehr. Und das ist dann nur noch Stress, den ich anhäufe. Also bis zu einem gewissen Grad habe ich einen Performance-Schub sicherlich oder ein Effekt, der meine Performance unterstützt, aber dann betreibe ich ja nur noch eine Kohlenhydratmast und muss einfach nur noch reinfressen. Und ich würde diese Differenz dann einfach in Fett ummünzen. Und wenn das bedeutet, dass du vielleicht 1,5 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht zu dir nimmst, dann spricht da gar nichts gegen. Wie oft begegnet man Athleten, die sagen, boah, ey, jetzt muss ich wieder so viel essen. Also es scheint ja schon ein Problem zu sein, was häufiger auftritt. Und wenn man dann so eine Lösung hat, warum soll man sich nicht der bedienen? Und ich glaube, ich denke, das ist eine, deswegen gibt es keine richtige Obergrenze.
Also ich glaube, das ist wieder so eine Perspektivfrage. Oftmals ist dann, glaube ich, oder was oftmals als Gedankengang kommt, ist, dass natürlich Nahrungsfett vom Körper leichter auch in die Fettspeicher sozusagen übergehen kann. Ne? Also es muss nicht resynthetisiert werden, wie die beiden anderen Makronährstoffe. Was halt auch immer so ein Diskussionsthema ist, auch immer noch in der Sportwissenschaft, weshalb gerne diese Grenzen halt gerne genutzt werden halt, ne? Warum man nicht zu viel Nahrungsfett aufnehmen sollte, dann kommt halt immer noch mal der gesundheitliche Aspekt dazu. Das sind halt auch immer noch mal so Sachen, die bei vielen natürlich im Hinterkopf immer so mit reinspielen, wenn sie das Thema Fett hören, ne? Also so wie du es halt aus deiner Perspektive, genau, macht es halt keinen Sinn, sich irgendwann so viel Kohlenhydrate reinzuschrauben, dass man halt keine Vorteile mehr davon hat, sondern vielleicht von der Verdauung nur noch Nachteile und logistisch und zeitlich einfach ja viel Zeit im Essen verbrauchen muss, statt einfach die Fette hochzuschrauben. Ich muss dazu halt immer sagen, man muss ganz klar differenzieren, warum ist so ein hoher Bedarf da? Also wie wird der Bedarf geweckt? Ja? Ist es zum Beispiel ein Mensch, der ja, viele Schritte macht, beruflich viele Schritte macht oder ist, ne, es lässt sich nicht verhindern, dann bin ich trotzdem eher jemand, der sagt, okay, der Bedarf kommt halt auch eher von mehr Aktivität. Da würde ich dann auch eher sagen, okay, wir gehen trotzdem eher so ein bisschen Richtung Kohlenhydrate hochschrauben, ja, anstatt einfach nur die Fette hochzuschrauben, weil der Bedarf halt aus einem mehr Bewegungsbedarf entstanden ist. Ne? Also dem Bedarf so gerecht werden, wie er halt entstanden ist. Das ist halt auch immer noch mal so eine Sache. Ne? Also das ist halt schwer, so mal einfach so zu beantworten. Aber ja.
Das ist aber auch ein guter Punkt. Also wenn ich, auch wenn ich den Konflikt bei mir oder bei Klienten habe, dass man die Kalorien jetzt nach oben schrauben muss, dann habe ich auch immer im Hinterkopf, eben woher kommt der Verbrauch? Ja, ich bin kein Freund davon, exzessive Schritte zu machen, als Beispiel jetzt. Also, ja. Dann haben wir die Frage, was haltet ihr von Pitfalls Training? Von Sonny Black 1803. Da kann ich dir nicht so viel zu sagen. Also, da ist kein Erfahrungswert bei mir vorhanden. Da ist auch noch in der Vergangenheit nicht der Drang gewesen, dort eine Kompetenz aufzubauen, weil wenn ich mir gute Athleten sowohl enhanced als auch nicht enhanced anschaue, ist das keine Trainingstechnik, die da oft Verwendung findet. Deswegen ja, habe ich da in meiner bisherigen Karriere einfach noch nicht so viel Eigenstudium betrieben.
Ja, also um es mal kurz dem Zuhörer näher zu bringen, weil oder zu erklären, was es überhaupt ist, also so aus meiner Warte aus, so wie ich es halt kennengelernt habe, sonst denken die jetzt ja, okay, Frage gehört, aber weiß, kann keiner was zu sagen. Ich glaube, Pitfalls, und vielleicht liege ich da jetzt auch völlig falsch, also wenn jetzt so Pitfalls Jünger zuhören und sagen, Arne, du hast wieder Quatsch geredet, dann schreibt mir das gerne, ja, dann korrigiert mich, hat ganz klar die Priorität rein auf die konzentrische Bewegung, ne, einer jeglichen Übung. Ne? Also die exzentrische Phase wird halt versucht, ja, rauszunehmen oder dort wenig Belastung zu haben und sich wirklich immer nur um die konzentrische Phase zu kümmern. Ne? Deswegen gibt es ja diese Pit-Hooks, nennen die sich, wo man Kurzhanteln drin einbringen kann, damit man sie nicht umsetzen muss, ja, und auch quasi nicht langsam ablassen muss. Das sind ja einfach runterfallen. Ja, also ich finde, ich habe mich mal eine Zeit lang damit tatsächlich beschäftigt, ist schon länger her, weil ich es halt interessant finde, ganz anderer Trainingsansatz ist. Man muss halt sehr, sehr kreativ werden, um diesen Trainingsansatz auch bei jeglichen Übungen halt auszuführen. Und ich habe eine Zeit lang auch das ein oder andere da von Carsten Pfützenreuther gelesen oder mir auch angehört. Und der, ich glaube, Peter Beers ist ja auch, haben die das gleiche Prinzip, hat der eine das vom anderen, ich weiß jetzt nicht, wer das erfunden hat, jetzt drehen die natürlich alle die Augen, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das ein interessantes Thema, aber wie du schon sagst, es ist ja nicht so, dass derjenige, der es nutzt, jetzt signifikant bessere Ergebnisse produziert als alle anderen Trainierenden, die halt ganz normal konventionelles Training absolvieren, deswegen ja, es kann sicherlich mal eine Zeit lang für einen bestimmten Reiz sorgen, ja, und ohne Adaptionswiderstände kann man da bestimmt sicherlich was rausholen. Ja, also deswegen haben wir halt so viele Tools im Training, die wir nutzen können. Ja, also das kann ich dazu nur sagen. Müsste man mal mit einem der Jungs schnacken.
Dann haben wir von Aaron-Kunert Form im Lockdown verschlechtert. Kalorien etwas runter, Gewicht steht, Training so gut es geht. Tipps. Ist eine sehr allgemeine Frage. Sehr wenige Informationen. Halt dich an die Spielregeln, die im Bodybuilding herrschen. Wenn du trainierst, deck alle Bewegungsmuster ab. Leg eine hohe relative Intensität an den Tag. Wenn du Muskeln aufbauen willst, geh in Überschuss. Wenn du Fett verlieren willst, geh ins Defizit. Und versuche gerade in der jetzigen Zeit dir bewusst zu sein, dass Adherence alles ist. Ja. Es ist jetzt eine sehr allgemeine Antwort auf eine sehr allgemeine Frage.
Dem kann ich nichts hinzufügen.
Jetzt das Highlight der heutigen Episode. Es wäre voll cool, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Sponsor hätten. Dann könnte ich sagen, gesponsert von.
Okay, ja.
Vielleicht kannst du ja mal was
anziehen. Muss ich mich mal drum kümmern, ja, tatsächlich.
Also von Max sind die Fragen wieder. Erstens, das ist eine sehr gute Frage, was sind eure Top 5 Kriterien, welche man einigermaßen objektiv bewerten kann, an denen ihr die Qualität eines Online-Coaches einschätzen würdet?
Top 5. Aus meiner Sicht, eine Top 5 ist jetzt schwer, also wirklich das nach Abfolge. Also aus meiner Sicht wirst du, wenn du einen Coach suchst, und du wirst dir natürlich Menschen heraussuchen, wo du sagst, das interessiert dich, das findest du, findest deren Arbeit interessant und auch gut, dann wirst du ja eh schon eine bewusste Entscheidung treffen, welchen Content du verfolgst, ja. Und dann geht es ja am Ende des Tages eher darum, kann er dir helfen, ja. Und das Erste, was aus meiner Sicht stimmen muss, und das ist jetzt auch ein Tipp an alle Coaches, ist, nach der ersten Kontaktaufnahme, wie du mit diesen Menschen halt kommunizierst, Erstgespräch, Start ins Coaching, solche Sachen, die sollten halt alle sehr, sehr gut sein. Du solltest da immer overdelivern, also immer zu viel machen. Also viel mehr machen, als es vielleicht der Rest der deiner Branche vielleicht tut. Ja, und du siehst natürlich ganz klar anhand der Website, anhand der sozialen Medien, ob dieser Mensch das professionell macht, ob das sein Hauptgewerbe ist. Ja, das sieht man halt auch relativ schnell anhand der sozialen Medien. Und da würde ich mich halt als Erstes drauf konzentrieren. Ne? Ist das seine Expertise? Macht er das schon länger? Hast du das Gefühl, dass er dir menschlich weiterhelfen kann? Oh, eine Top 5 ist echt schwer. Nils, hau mal auf.
Also als Coach will ich die Frage nicht beantworten, weil ich dafür noch nicht so lange in dem Business bin, weil das irgendwie unverschämt wäre, wenn ich mir jetzt herausnehmen könnte, das zu sagen. Aber ich habe mir ja auch selber schon Gedanken darüber gemacht, mit was für einer persönlichen Zukunft zusammenarbeiten möchte. Und da waren ja auch Kriterien für mich wichtig. Das war auf jeden Fall, dass die Person sehr, sehr, sehr stark in Kommunikation sein muss. Das heißt, wenn jemand kein Kommunikationstalent besitzt, dann ist das, glaube ich, ein Problem. Weil Kommunikation ist ja nicht nur Hallo und Tschüss sagen, das ist eine sehr komplexe Ebene. Du musst einen Menschen einfach erreichen können. Du musst es schaffen, ein Feuer in diesem Menschen zu entfachen, in verschiedenen Szenarien, die auftreten. Und das ist in meinen Augen sehr wichtig dann, dass jemand klientenzentrisch arbeitet. Du arbeitest nicht für dich, du arbeitest für jemand anderen. Also es ist für mich aktuell zum Beispiel was ganz anderes, wenn ich über mein Training und über mich nachdenke, als wenn ich über meine Leute nachdenke, weil die ja ganz andere Ziele haben. Und das ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig. Dann, was gerade auch bei meinen Überlegungen damals wichtig war, war eine gewisse Neugierde oder Wissbegierde in diesem Menschen, dass die Person sich auch in Zukunft weiterentwickelt, dass ich weiß, dass daraus resultiert, dass da keine Dogmen da sind. So, auf jeden Fall, dass man nicht für irgendwas bekannt ist, also dass man nicht dafür bekannt ist, der Coach zu sein, der viel Fett ins Programming schreibt oder viele Kohlenhydrate oder diese Trainingstechnik macht oder dieses bla bla bla. Weil das zeigt ja, dass man nicht auf andere Szenarien vorbereitet ist. Man muss ja auf sehr viel vorbereitet sein. Und wenn man dann nur dafür bekannt ist, bei Szenario XY unter den Voraussetzungen gut zu performen, dann wird man gleichzeitig wahrscheinlich in anderen nicht so gut performen. Yes. Und was auch, was mir damals sehr, sehr wichtig war, und deswegen hatte ich mich, also ich arbeite aktuell nicht mit einer Person zusammen, aber ich habe mich da schon festgelegt. Und das war ein Punkt, der sehr, sehr ausschlaggebend war, wie diese Person über Bodybuilding redet, wenn er darüber redet. Weil dann merkt man ja, ob da eine Leidenschaft ist. Das, also weißt du, was ich meine? Man merkt ja recht schnell, ob man das vielleicht nur macht, weil man andere beeindrucken will oder so. Oder wenn jemand das darüber redet und man richtig merkt, dass da was hinter ist, dass derjenige den Sport liebt. Und das ist mir auch extrem oder wäre mir sehr, sehr wichtig. Ja. Ja.
Ich würde ja sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Also, ne, hör auf dein Bauchgefühl. Das ist meistens ist richtig, würde ich, ja, hoffe ich, für die meisten Zuhörer.
Dann haben wir zweitens, wie habt ihr euren ersten richtigen Klienten gewinnen können?
Den ersten richtigen Klienten? Also im Personal Training, das weiß ich noch. Das war so, dass ich damals noch als auf der Fläche halt, als Gerätetrainer da nur war. Und hab halt der Dame, die hat mich halt gefragt, wie der Ruderergometer funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, hier, so und so, ne? Also so im besten Fall machen. Und dann hat die halt gefragt, Mensch, gibt es hier eigentlich auch Personal Trainer? Und dann habe ich gesagt, ich glaube schon, ja. Ich glaube, hier ist einer, so nach dem Motto. Das war halt so ganz simpel halt, ne? Also das war jetzt keine Akquise oder irgendwas. Und im Online-Bereich, boah, der erste Klient, die erste Klientin. Boah, keine Ahnung. Nee. Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe damals bei Instagram gepostet, dass ich Coaching anbiete. Und dann haben sich Leute gemeldet. Ganz unspektakulär, glaube ich.
Ja. Habe ich dir schon mal meine Geschichte dazu erzählt?
Wahrscheinlich schon. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern.
Ich glaube nicht. Ich wollte okay, das eigentlich auch nie erzählen, weil das richtig unverschämt damals war.
Also, unverschämt, der Haus.
Ja, pass auf. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt, war noch keine Nachfrage nach meiner Person da, wie auch. Und ich habe damals aber schon Podcasts gehört, sehr viele. Und einige davon hatten auch Facebook-Gruppen. Und in denen war ich. Und da war eine Person damals, die hat geschrieben, dass sie sich für das Trainingstemplate von RP interessiert und ob jemand Erfahrungen dazu hat, weil er sich das gerne kaufen möchte. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich besser bin als das Trainingstemplate von RP und dass ich mit ihm zusammenarbeiten will. Richtig unverschämt. Und das war mein erster Klient. Mit dem arbeite ich heute noch zusammen und wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit. Und ich glaube, das war das größte Glück, was ich hatte, weil ja, dass diese Coach-Klient-Beziehung, die ich mit dieser Person habe, für die bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ich würde es aber nicht empfehlen, das so zu machen. Also das war schon sehr unverschämt, einen Fremden zu schreiben, dass ich besser bin als einer der Top-Dienstleister in diesem Bereich. Sehr unverschämt, ohne Referenzen. Ja, aber hat geklappt.
Schicksal.
Ja.
Ja, man muss auch ein bisschen mutig sein, ne? Also auch das gibt das Beispiel natürlich auch wieder, sobald du einen gewissen Grad an Kenntnissen hast und ja, glaubst, du kannst Menschen helfen, dann musst du auch rausgehen und das auch ausprobieren natürlich, ne? Ganz klar.
Dann drittens, denkt ihr, dass zurzeit noch Potenzial im Bodybuilding-Online-Coaching liegt? Oder ist der Markt für ambitionierte Athleten bereits gesättigt? Oder ich glaube, er meint ambitionierte Coaches, vielleicht auch gesättigt, ja, für Leute, die dann in dem Bereich tätig sind.
Nein, glaube ich nicht. Überhaupt nicht. Ich glaube, dass der, gerade dieser Bodybuilding-Sport, dass der in den nächsten Jahren auch noch stark wachsen wird. Der wächst jetzt ja auch immer, aktuell sogar noch. Also die letzten Jahre ist er stark gewachsen. Und es wird viele Menschen geben oder viele Athleten geben, die aus diesem aus dieser Grauzone, aus dieser Instagram 10-Wochen-Programm Grauzone, ne? Also aus diesem Bereich, wo man noch so ein bisschen nicht so richtig weiß, was man macht. Man will irgendwas machen, man will was erreichen, hat aber vielleicht noch nicht so die Quellen gefunden oder auch noch nicht so ein Umfeld gefunden, das es einem erlaubt. Und sobald diese Menschen dann so langsam in diese Bereiche kommen, dann werden sie sich deutlich nochmal von den Ambitionen nach oben hochstufen. Und das sind viele Menschen, ne? Weil du musst ja mal überlegen, die Anmeldungen in den Fitnessstudios steigen, die Fitness- und Gesundheitsbranche hat ein Wachstumspotenzial oder eine Prognose von über 20% mittlerweile, glaube ich. Gut, vielleicht ist jetzt ein bisschen gesenkt. Aber das ist 20? Ja, ich glaube 20 waren es vor 2 Jahren. Was halt für eine Branche gigantisch ist, unglaublich. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, klar, diese Menschen fangen an, bis sie für dich als Bodybuilding-Coach relevante Klienten werden, werden noch viele Jahre vergehen, aber es sind halt schon viele diesen Weg gegangen und sie werden jetzt kommen. Ja, und klar, es gibt sehr, sehr viele Coaches im deutschsprachigen Bereich, auf der ganzen Welt, die sehr, sehr gute Arbeit machen, aber ich glaube nicht, dass der Markt auf Dauer dort eine Sättigung schon erfahren hat. Nö.
Sehe ich genauso. Ich glaube, Bodybuilding an sich hat noch keine Sättigung. Das ist auch etwas, was wachsen wird. Und dann ist es auch ein Beruf, der einen hohen Grad an Soft Skills erfordert. Und ich glaube, dass gerade da dann, dass du immer eine Nachfrage hast, weil ich ziehe ja ganz andere Menschen an als zum Beispiel jemand anderes. Und so, ja, hat man immer irgendwo einen Bedarf. Und ich glaube auch gerade deswegen, weil du einen hohen Soft Skill oder du brauchst einen hohen Grad an Soft Skills. Deswegen kann das wahrscheinlich auch so schnell nicht von der Maschine gemacht werden, weswegen ich da auch in Zukunft jetzt kein großes Konfliktpotenzial sehe mit den heutigen Entwicklungen. Also das wäre was anderes, als wenn ich jetzt in der Bank arbeiten würde.
Ja, da sind wir wieder beim Eingangsthema. Zeiten ändern sich, man muss sich anpassen.
Dann viertens, welche Schritte habt ihr selbst schon während des Lockdowns unternommen, beziehungsweise was würdet ihr eurer Community-Klienten empfehlen, jetzt schon vorzubereiten, um unter besseren Umständen wieder eine Netto-Hypertrophie-Rate zu fahren, die selbst den bemitleidenswerten allmännischen Behörden gehorsam in den Schatten stellt. Ich find das wieder sprachlich ein sehr gutes Niveau, aber ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also
ich glaube, was die Frage ist, was man jetzt vielleicht tun sollte, trainingstechnisch, ernährungstechnisch, vom Gesamtkonzept technisch, um nach dieser Phase möglichst die Effekte dieser Zeit zu nutzen oder sich in eine sehr, sehr gute Ausgangslage zu bringen, um dann davon zu profitieren. Und da kann man halt, aus meiner Sicht kann man da schweren Rat geben, weil wir halt überhaupt nicht absehen können, wie lange das dauert. Wenn man jetzt sagen würde, okay, es ist nur der Monat, dann hätte ich jetzt 2, 3 sehr, sehr gute Ratschläge für dich. Würde man sagen, jetzt ist bis zum neuen Jahr, hätte ich auch sehr, sehr gute Ratschläge für dich. Dadurch, dass das halt alles nicht messbar, dass es nicht absehbar ist, was nun passiert auf dieser Welt, kann man halt auch ganz schwer sagen, was man daraus machen sollte. Deswegen würde ich dir eher empfehlen, konzentriere dich jetzt darauf, das Beste aus dieser Zeit zu machen, aus dem Szenario zu machen und nicht schon in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, was kann ich dann daraus machen. Ne? Also das ist so ein bisschen, ja, da fehlt einfach dieser Endfaktor, mit dem man nun rechnen könnte, wann ist was, wie. Dann könnte man sicherlich Ratschläge geben, was man jetzt vom Training machen sollte, ob man vielleicht ein bisschen mehr auf Maintenance gehen sollte, was man von der Ernährung machen sollte, um dann unter idealen Voraussetzungen wieder voll durchzustarten. Und weil das auch natürlich voraussetzt, dass ich wüsste, was dieser Mensch das letzte Jahr halt gemacht hat. Was da jetzt für Adaptionswiderstände herrschen, in Form von Training, in Form von Ernährung. Und dann, ja, ist es, it depends und es ist schwer.
Ich würde das aus einer anderen Perspektive betrachten, gar nicht so sehr, wie viel Kalorien ich jetzt zu mir nehme oder Kalorienüberschuss, blablablub, sondern eher mal schauen, wo bist du jetzt angreifbar und dass du diese Punkte fixst. Ich weiß nicht, wenn ich wusste zum Beispiel beim letzten Lockdown, die Wahrscheinlichkeit, dass es nochmal passiert, ist hoch. Also habe ich auch in gewisser Weise Möglichkeiten geschaffen, um, wenn das nochmal eintritt, gut trainieren zu können. Und das habe ich ja jetzt. Ich habe einen Ort, wo ich trainiere, ich habe Geräte, die ich benutzen kann und ich habe sogar da noch ein Umfeld. Das heißt, da habe ich mich nicht mehr so angreifbar gemacht, auch bei anderen Bereichen nicht. Deswegen würde ich jetzt schauen, wo bist du angreifbar und wo kann ich das ändern? Ja, ich kann jetzt keine expliziten Beispiele nennen. Du bist einer, ich weiß zum Beispiel, dass du Student bist und versuch dich einfach mit viel mehr Leuten zu vernetzen an deiner Uni. Vielleicht haben welche ein Homegym und du kannst da trainieren, dann bist du da weniger angreifbar. Ich weiß nicht, wenn du jetzt aufgrund des Lockdowns vielleicht auch finanziell einen Schaden erlitten hast, dann schau, dass du deine Kalorien trotzdem mit weniger Geld reinbekommst, dass du da nicht so angreifbar bist, dass du einfach diese Punkte für dich analysierst und Lösungen findest, dann bist du auch beim nächsten Mal besser vorbereitet. Meine Situation jetzt ist ganz anders als beim ersten Mal, weil ich beim letzten Mal geschaut habe, wo war ich richtig angreifbar und habe die Dinge eben, bin die Dinge angegangen und deswegen sieht das jetzt ganz anders bei mir aus. Ja.
Auch eine sehr gute Perspektive.
Dann haben wir noch die letzte Frage, die ist sehr lang. Ich würde sie abkürzen, aber sie ist inhaltlich wieder, sprachlich wieder auf einem anderen Niveau, deswegen lese ich sie vor. Fünftens, wie steht ihr zu diversen Health-Subs als weitere Optimierung, die bisher eher in der Enhanced-Szene populär sind, insbesondere Subs wie Berberin, NAC, Astragalus, NADH etc., die in Richtung Insulinsensitivität, Entzündungshemmung, Organleistung und so weiter gehen? Denkt ihr, dass man auch als Naturalathlet, sofern die grundlegenden Parameter besser passen als Karl Lauterbach in eine liberale Demokratie, damit noch etwas Merkliches rausholen kann? Persönliche Erfahrungen, Erfahrungswerte eurer Klienten und Community wären sehr interessant. Persönlich nutze ich zum Beispiel seit einigen Monaten 400 Milligramm Berberin am Tag und habe schon das Gefühl, dadurch wesentlich besser auf größere Mengen Carbs zu reagieren. Was davon Placebo und was objektive Wirkung ist, kann man so halt leider als Einzelperson nur so genau sagen, wie die Bundesregierung in der Lage ist, ihre derzeitigen Beschlüsse zu legitimieren. Viel Spaß bei der Folge.
Ah, Max, wieder auf jeden Fall, dann haben wieder alles rausgehauen, was da ja, wie soll ich das sagen? Also Eloquenz in Person, ne? Kann man ja so sagen. Um auf seine Frage zurückzukommen, also Supplements, die vermeintlich noch nicht einen durchschlagenden Erfolg haben oder noch nicht signifikant Wirkung gezeigt haben und einfach da noch keine Datenlage zu gibt, ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Also so Geschichten, was er aufgelistet hat. Berberin, das sagt mir was, definitiv. Also alles, was so die Insulinsensitivität angeht, habe ich eine Zeit lang mal Chromium, Picolinate, auf Englisch heißt das, glaube ich. Ich glaube, in Deutsch heißt es Chromium. Das ist halt auch etwas, was die Insulinsensitivität verbessern soll. Was, glaube ich, auch, also Lirum Larum, wenn du auf Examine.com, sagt man das so?
Examine.
Ich bin, im Englisch kann ich immer gar nicht aussprechen. Ne? Ich nutze gerne Englisch, aber spreche es dann immer so hochdeutsch aus. Wenn du das auf der Webseite eingibst, dir dazu den Artikel durchliest und dann wirklich siehst, was für Prognosen diese Seite gibt, dann weißt du, was du davon halten kannst. Es ist auch ganz klar meine Ressource Nummer eins, wenn es um Supplements geht und ob die sinnig sind oder weniger sinnig sind. Ja, und dann, weil Placebo schon angesprochen wurde, Placebo ist halt ein extrem starker Effekt, kann halt ein extrem starker Effekt sein. Und von daher, also wenn du dir da alles durchgelesen hast und dort weißt, wie der Stand ist, dann muss man sich auch keine Sorgen machen, dass der Placebo-Effekt, dass der nicht wirkt, wie auch immer. Ja, kann ich nur die Seite empfehlen eigentlich.
Ja, also die Seite kann ich auch empfehlen, nutze ich auch. Aber ob die angesprochenen Supplemente bei einem Athleten helfen, der nicht enhanced ist, da habe ich große Zweifel. Ich habe da auch schon auch Podcasts gehört zu, also wo Enhanced-Athleten über den Nutzen dieser Sachen gesprochen haben und auch über das Positive, aber die sind halt enhanced. Also da hast du einen großen Impact von externen Dingen. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt im Podcast. Ich bin der Meinung, dass Supplemente allgemein in der Naturalszene krass überbewertet sind. Also wenn ich die Top 5 Regeln im Natural Bodybuilding nenne, dann haben wir da nicht Supplemente. Wie gesagt, würde ich auch einfach die Seite als objektives Maß empfehlen, jetzt nicht das, was ich sage. Das ist nochmal objektiver, die Seite.
Ja. Werde ich in die Shownotes hauen, die Seite und in die Verlinkung. Könnt ihr das finden? Ich glaube, das war's, oder? Sehr, sehr gute Fragen dabei gewesen. Zum Ende.
Aber du solltest dir mehr Gedanken darüber machen, wie du besser Fett absorbieren kannst, weil Fett King ist. Also nichts Insulinsensitivität. Also was ist das?
Jetzt können wir mal zum nächsten Mal gucken, was jetzt da der neueste Hit ist, um Fett besser zu absorbieren oder sinnig zu nutzen, was für Supplemente da so am Start sind.
Ich esse auch im Moment richtig gerne, kennst du so Kartoffelröstis, Rösti-Ecken für den Backofen? Und dazu, pass auf, das ist mega gut, Remoulade. 50 Gramm Remoulade haben, glaube ich, 300 Kalorien oder so. Das ist der Wahnsinn.
Echt?
Das ist pures Fett. Wirklich. Du musst auf die Nährwerte gucken. Deine Gefäße kriegen deine Gänsehaut, wenn du das liest.
Ja, Remoulade ist aber auch schon geil. Also Remoulade ist schon richtig nice. Also, ja, also wie man so schön sagt, whatever it takes. Ne? Und wenn es die Remoulade ist.
Was für Weight Gainer.
Echt.
18-jährige Jungs kaufen sich für teures Geld ein Scheißprodukt, was überteuert ist, wo die Marge extrem hoch ist, anstatt dass sie einfach in den Supermarkt gehen, scheiß Kartoffelecken zu kaufen. Und Remoulade. Remoulade ist so günstig. Also, das ist der Weight Gainer. Also jetzt mal wirklich. Denk mal nach.
Also ich glaube, ich muss zeitnah mal jemanden in den Podcast holen, um wirklich klären zu lassen, wie das mit dem kardiovaskulären System so ist und den hohen Fettintakes, damit wir hier Klartext reden können. An alle Podcast-Zuhörer, gib mir mal Input, wen man zum Podcast einladen könnte, wenn es um Herz-Kreislauf-Gesundheit geht und Bodybuilding. Das wäre mir ein großes Anliegen, auch um Nils zu schützen.
Du verdrehst so richtig meine Aussagen.
So, Nils, gibt's noch irgendwas, was du den Menschen mitteilen möchtest?
Ja, du wolltest, dass ich den Menschen was mitteile.
Ja, weil ich fand das so eine geile Analogie, die musst du denen jetzt mitteilen.
Ja, es gibt ein Video von Bruce Lee, da geht es um Lernen. Und da hat er ein Glas Wasser in der Hand, das ist voll und dann schüttet er da Wasser rein und das geht natürlich nicht da rein, weil es voll ist. Und dann sagt er eben, wenn man was lernen will, muss man sein Glas halt erstmal ausleeren. Und das ist halt ziemlich, also der Gedanke ist ziemlich gut. Ne? Weil oftmals, also wenn man in einem Umfeld ist, was viel Einfluss auf einen ausgeübt hat und man was Neues lernen will, dann fällt einem das wahrscheinlich schwieriger, weil es könnte sein, dass das Glas schon mit Scheiße voll ist und dann muss man die Scheiße halt erstmal auskippen, damit man Neues reinmacht. Und ja, darüber haben wir uns vorhin unterhalten und das Video oder dieser Gedanke dahinter ist halt gut.
Yes. Ja. Der ist sehr, sehr stark. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Nils, ich wünsche dir einen schönen Abend, einen sehr, sehr schmackhaften Abend und wünsche allen Zuschauern und Zuhörern eine schöne Zeit bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.